Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schön, dass Sie mit dabei sind. 12-mal Gold, 13-mal Silber, 8-mal Bronze. Das ist die deutsche Medaillenbilanz bei den Olympischen Sommerspielen von Paris. Insgesamt also 33 Medaillen. So wenig gab es seit der Wiedervereinigung noch nie. Und deswegen rückt die Sportförderung in Deutschland jetzt in den Mittelpunkt der Diskussionen. Mal wieder, muss man sagen. Mehr Geld gleich mehr Medaillen, das war die Gleichung, die bei der Spitzensportreform vor einigen Jahren schon aufgestellt worden ist. Mehr Geld ist geflossen. Inzwischen sind es rund 300 Millionen Euro pro Jahr an Steuergeld, die das Bundesinnenministerium für den Spitzensport ausgibt. Und dann kommen noch die Ausgaben für die Sportförderstellen bei der Bundeswehr und bei der Polizei dazu. Und dann noch viele Millionen Euro, die von den Bundesländern für Sport ausgegeben werden. Mehr Medaillen gab es aber trotzdem nicht. Und deswegen soll es in diesem Sportgespräch darum gehen, welche Probleme es in der deutschen Sportförderung aktuell gibt und welche Lösungen sich anbieten würden. Und darüber spreche ich zum einen mit Alfons Hölzel, er ist Präsident des Deutschen Turnerbundes nach Fußball, der Sportverband mit den zweitmeisten Mitgliedern in Deutschland. Guten Tag, Herr Hölzel.
Guten Tag, so ist es.
Und ebenfalls mit dabei ist der Sportwissenschaftler Arne Gülich. Er ist Professor an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern und forscht seit vielen Jahren unter anderem dazu, wie sich Organisationsstrukturen auf Erfolg im Sport auswirken. Hallo auch an Sie.
Hallo Herr Rieger, hallo Herr Hölzel.
Herr Gülich, ich habe es gerade schon gesagt, 33 Medaillen, so wenig wie seit 1992 nicht mehr. Aber damals muss man natürlich auch sagen, hat der deutsche Sport auch noch vom Klassenkampf des Kalten Kriegs profitiert und damit auch unter anderem vom Dopingsystem auf beiden Seiten der Mauer. Vielleicht ist deswegen der Vergleich mit 92 nicht der beste, aber wie gut bzw. schlecht sind denn diese 33 Medaillen jetzt?
Also man kann natürlich auf viele verschiedene Arten und Weisen solche Ergebnisse bilanzieren. Der DOSB hat gesagt, wir wollen Top Ten, hat er erreicht. Man könnte in der Gesellschaft fragen, was ist denn der Anspruch für die vielen Steuergelder? Ich würde mal gerne zwei weitere Beispiele ins Gespräch bringen. Also das eine ist, man kann über die Zeit hinweg, über die letzten 30 Jahre betrachten, da sind die Möglichkeiten, Medaillen zu gewinnen, um ein Viertel gewachsen. Russland entfällt als Konkurrent, die Fördermittel haben sich verdoppelt, die Medaillen haben sich halbiert. Oder eine andere Sichtweise. Es gibt eine sehr enge Beziehung zwischen der Größe der Bevölkerung eines Landes, der Wirtschaftskraft und der Anzahl der erreichten Medaillen. Und anhand dieser Beziehung kann man jetzt schätzen, also wie viele Medaillen wären denn für jedes Land zu erwarten? Und wenn man genau das über alle westlichen Industrienationen analysiert, einschließlich Deutschland, dann steht Deutschland an letzter Stelle. Das heißt also, Deutschland hat tatsächlich unter allen westlichen Industrienationen das ineffizienteste Sportfördersystem.
Herr Hölzel, ist das auch Ihr Fazit nach diesen Spielen?
Ja, ich denke, dass die Athletinnen und Athleten ihre Leistungen erbracht haben. Von daher kann man grundsätzlich mit den sportlichen Erfolgen zufrieden sein. Aber natürlich muss man sich die Frage stellen, warum wir mit Ländern wie betrachtet jetzt aus turnerischer Sicht mit Großbritannien und mit Italien nicht mithalten können. Und das zählt auf das ein, was der Herr Gülich eben sagt. Wenn wir uns messen wollen mit vergleichbaren Ländern, dann muss man sich Gedanken machen, wie wir hier besser wird.
Es gibt ja seit ein paar Jahren,
wenn ich ein Wort dazu sagen darf. Ja, natürlich, wir haben alle mit großer Begeisterung die tollen Erfolge unserer großartigen Athleten in Paris verfolgt. Aber andere Länder unseresgleichen haben eben pro Wirtschaftskraft und pro Bevölkerung doppelt so viele davon. Und das ist der Unterschied. Also ob das jetzt Japan, Großbritannien, Frankreich, Australien, Niederlande, Italien, Kanada, Korea, Neuseeland, ich könnte weitermachen, also 20 andere westliche Industrienationen sind besser darin, anhand ihrer Bevölkerung und ihrer Wirtschaftskraft erfolgreiche Spitzenathleten zu entwickeln, als Deutschland das ist. Wir sind an letzter Stelle.
Es gibt ja seit einigen Jahren POTAS, also eine Potenzialanalyse, die unabhängig durchgeführt wird. Dafür müssen die Verbände mehr als 100 Attribute und Fragen beantworten. Daraus und aus den vergangenen Erfolgen wird dann ein Ranking erstellt. 2021 gab es den ersten Bericht für die Sommersportarten. Rhythmische Sportgymnastik, Herr Hölzel, ist da auf den 5 letzten Platz gelandet. Und jetzt gab es Gold. Und bei 3x3 Basketball der Frauen war es sogar noch 2 Plätze schlechter. Auch da gab es Gold. Ist POTAS damit jetzt schon widerlegt?
Ich möchte nicht sagen, dass POTAS widerlegt ist. Es ist ja gar kein so ein schlechter Ansatz, Potenziale versuchen zu ermitteln und strukturell besser zu werden. Aber es zeigt eben auch, ja, dass es in großen Teilen eben nicht prognostizierbar ist oder auch nicht gelingt. Wenn ich jetzt, Sie stellen auf die rhythmische Sportgymnastik ab, die Daira oder Dasha Colomer ist 17 Jahre alt, die war bei den letzten Olympischen Spielen dann mit 13 oder wenn ich jetzt den vierten Platz von Margarita Kolosow nehme, den haben wir selbst im vergangenen Jahr so noch nicht erwarten können. Das zeigt, dass nicht alles berechenbar ist, aber dass man grundsätzlich versucht, Potenziale zu ermitteln, das finde ich vom Prinzip her richtig. Nur ist die Potenzialanalyse in weiten Teilen eine Erfolgsanalyse, würde ich sagen.
Was könnte da aus Ihrer Sicht besser gestaltet werden, Herr Hölzel?
Ja gut, finde ich schon mal, dass die Strukturelemente in Zukunft aus den Förderentscheidungen herausgenommen werden. Und dann ist es natürlich schwierig, Erfolg zu prognostizieren. Für mich stellt sich grundsätzlich bei der Mittelvergabe zunächst einmal eine ganz andere Frage. Und die Frage ist, welchen Leistungssport wollen wir denn überhaupt in Deutschland? Und das müsste die zentrale Frage sein, aus der sich dann auch Förderentscheidungen ableiten und nicht ausschließlich aus möglichen Potenzialen.
Bei den Potenzialen reden wir ja dann auch über Medaillen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das Ziel einer guten Sportförderung in Deutschland? Der Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Frank Ulrich von der SPD, hat gesagt, Medaillen sind die einzige Währung.
Ja gut, am Ende zählen die Medaillen im Spitzensport. Das ist natürlich richtig. Aber mir schwebt vor, dass wir Deutschland zu einem richtigen Sportland machen. Und da ist der Leistungssport und der Spitzensport ein ganz maßgeblicher Bereich, aber beileibe nicht der gesamte Bereich. Und das fehlt mir ein bisschen so bei der Diskussion um das Spitzensportfördergesetz. Das sagt ja auch der Name schon aus. Mir ist es zu kurz gegriffen. Ich hätte es hier viel lieber, dass man die Chance nutzt und ein Sportgesetz daraus macht und die Zuständigkeit des Bundes für den Spitzensport nicht nur aus der internationalen Zuständigkeit ableitet, sondern den Sachzusammenhang als Zuständigkeit auf Bundesebene erkennt, ohne die Länderzuständigkeit damit in Abrede zu stellen für den Sport. Aber es gibt nach meinem Dafürhalten auch eine Bundeszuständigkeit, wie schon gesagt, Kraft-Sach-Zusammenhang. Und die Praxis zeigt es ja auch. Warum fördert der Bund Bundesjugendspiele? Warum fördert er, wenn ich mit Blick auf meinen Sport das sagen darf, die weltweit größte Sportveranstaltung, das internationale Deutsche Turnfest? Es gibt also neben dem Spitzensport eine nach meinem Dafürhalten Bundeszuständigkeit für den Sport und das soll dann auch aufgegriffen werden. Und wenn ich dann ein Sportfördergesetz mache, müsste am Anfang die Diskussion stehen, welchen Leistungssport ich möchte. Und da spielt für mich auch die Verankerung des Sports in der Gesellschaft ganz zentral eine ganz wesentliche Rolle.
Herr Güllich, wenn Sie Ziele der Sportförderung definieren müssten, Herr Güllich, was wäre das aus Ihrer Sicht?
Ja, das können wir nicht. Also ich finde das großartig, Herr Hölzel, was Sie sagen und kann dem nur beipflichten. Athleten Deutschland hat ja vor 2 Jahren gefordert, mit dem Titel, was ist es uns wert oder warum ist es uns das wert? Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion. Welchen Sport möchte die Gesellschaft und nicht nur im eigenen Saft sozusagen der Spitzensport diskutiert untereinander, welchen Spitzensport möchten wir? Auch das ist wichtig. Aber da endet es ja nicht, sondern wir müssen wissen, was unsere Gesellschaft, wir alle, für einen Sport möchten. Und ich glaube, ich gebe Ihnen nochmals recht, ja, Medaillen sind eine Währung im Spitzensport. Vielleicht auch der 4. bis 8. Platz kann genauso toll und begeisternd sein, ja. Aber das ist niemals diskutiert worden und schon gar nicht, was möchten wir als Gesellschaft für einen Sport. Also beispielsweise, eine der Fragen ist, wenn Medaillen, gilt dann nur die nackte Medaille? Oder gilt die Medaille eines oder einer gereiften, gebildeten Persönlichkeit?
Warum gibt es diese Diskussion so gesellschaftlich, wie Sie sich das wünschen, Herr Hölzel? Warum gibt es die nicht?
Ich glaube, das ist schwierig und es mag am Ende vielleicht auch wehtun, weil man dann Entscheidungen treffen muss, welche Maßnahmen zur Umsetzung man ergreift. Aber wenn man es wirklich ernst meint, dass der Sport, ich sage jetzt nicht das zentrale Element der Gesellschaft, aber ein ganz wesentliches Element der Gesellschaft ist, da muss man ihn in der Gänze betrachten. Und aus der Diskussion heraus entsteht dann auch die Antwort auf die Frage, welchen Leistungssport möchten wir? Und ich sage nochmal, für mich ist ein wesentlicher Punkt die Verankerung in der Gesellschaft, weil losgelöst vom gesellschaftlichen Agieren bleibt der Spitzensport eine Insel. Ja, und dann wird man immer Rechtfertigungsprobleme haben. Aber wenn man jetzt gesehen hat, wie in Frankreich der Sport eine Nation auf eine, ich sage, auf eine gesunde Art und Weise einen kann, dann glaube ich, kann das Kraft entfalten für ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Und das sollten wir nutzen. Und deshalb sollen wir das vor der Diskussion nicht scheuen, sondern wir sollten sie führen und nicht sie darauf beschränken, warum sind wir jetzt hinter Niederlande. Dafür gibt es natürlich ganz klare Gründe. Aber jetzt zu sagen, und deshalb fokussieren wir uns auf einige wenige Sportarten, das würde ich für den falschen Weg erachten.
Genau, das ist ja in der Diskussion drin, also dass man sagt, wir fokussieren uns genau auf einzelne Sportarten mit viel Potenzial, wie das eben andere Länder getan haben, die vor Deutschland im Medaillenspiegel sind. Und das würde im Umkehrschluss dann eben auch bedeuten, dass manche Sportarten gar nicht mehr gefördert werden. Herr Güllich, was halten Sie von diesen Forderungen?
Ich glaube, das wird in keiner offenen westlichen Gesellschaft auf Zustimmung stoßen. Übrigens, die Niederlande, die machen ja nicht nur Schwimmen und Leichtathletik, sondern es sind ja auch, es werden alle Sportarten in den Niederlanden betrieben und auch gefördert. Es liegt in der Sportkultur der Niederlande, dass sie in bestimmten Sportarten besonders stark ist und weil sie von vielen dort betrieben werden und weil sie ein effizientes Fördersystem haben. Also ich glaube, das wird in jeder offenen westlichen Gesellschaft schwierig sein, sozusagen die gewachsene Sportkultur an bestimmten Stellen abzuschneiden.
Gehört dann einfach zur deutschen Sportkultur auch, dass wir vielleicht eher Mannschaftssportlerinnen und Sportler sind als Einzelsportler?
Nee, das erkenne ich nicht.
Also, nee, das würde ich jetzt auch so nicht sehen.
Alle Sportarten werden in Deutschland betrieben von sehr vielen Menschen. In keinem anderen Land betreiben relativ so viele Menschen organisiert Sport wie in Deutschland. Über alle olympischen und nicht-olympischen und paralympischen Sportarten hinweg. Und Deutschland hat ja auch das Potenzial, erfolgreich zu sein, sowohl in Individualsportarten, Rudern, Wasserspringen, Gerätturnen, Trampolinturnen, Leichtathletik, Schwimmen, das ist ja alles schon da gewesen, als auch in Mannschaftsspielsportarten.
Und was fehlt, Herr Güllich, um dieses Potenzial auszureizen?
Also das fällt mir schwer, das so zu sagen, weil es ist nicht der eine Faktor. Ja. Ich habe jetzt beobachtet, so in der Öffentlichkeit, manche rufen nach mehr Trainern und besserer Bezahlung für Trainer, andere rufen nach mehr Geld für die Athleten, die Dritten sagen, es muss insgesamt mehr Geld ins Fördersystem. Also eins ist für mich klar, es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Nur wenn die alle verbessert werden, wird auch der deutsche Spitzensport erfolgreicher sein. Ich kann ja mal ein, zwei Beispiele ansprechen. Das ist unvollständig, ja. Also ein ganz prägnanter Punkt ist die Beziehung zwischen Junioren- und Spitzensporterfolgen. Erfolgreiche Junioren und erfolgreiche Spitzenathleten im Erwachsenenalter sind zu 90% separate Populationen. Also das heißt, das sind nicht dieselben Sportler. Diejenigen, die im Juniorenalter die Medaillen holen und diejenigen, die im Erwachsenenalter die Medaillen holen, das sind verschiedene Personen. Ja? Jetzt kommt dazu, dass die Faktoren, die den Juniorenerfolg ausmachen und die Faktoren, die den langfristigen Erfolg im Spitzensport ausmachen, nicht nur unterschiedlich, sondern teilweise gegensätzlich sind. Das betrifft also beispielsweise, wann fängt man an zu trainieren, frühe Erfolge und Leistungen im Kindesalter, wann steigt man in Fördersysteme ein, wie viel trainiert man in einer Hauptsportart, wie viel trainiert man in anderen Sportarten. Alle diese Faktoren sind für Juniorenerfolge umgekehrt gegenüber langfristigen Erwachsenenerfolge. Das bedeutet, ein Fördersystem trifft eine Entscheidung. Will man die frühen Erfolge im Juniorenalter forciert fördern, auf Kosten der langfristigen Erfolge im Spitzensport? Oder will man die langfristigen Erfolge im Spitzensport fördern, auf Kosten früher Jugenderfolge? Und in Deutschland ist eindeutig in den 1990er Jahren eine Weichenstellung entschieden worden. Man glaubte, die Jugenderfolge seien zu schlecht. Mehr Jugenderfolge würden zu mehr Erfolgen im Spitzensport führen. Darauf hat man das Fördersystem ausgerichtet. Jugenderfolge sollten forciert werden durch beispielsweise Einrichtungen wie Rahmentrainingspläne der Spitzenverbände, weil man glaubte, die Jugend trainiert auch zu wenig, die müssen mehr trainieren. Förderprogramme wurden danach bewertet, ob der Rahmentrainingsplan erfüllt wird. Also Umfangsvorgaben, ja, wie viel mal pro Woche man trainieren muss. Ne? Dafür wurden die Eliteschulen des Sports eingerichtet, um mehr Zeit für Training zu haben, das besser mit dem Schulbetrieb koordinieren zu können und dafür auch dann die Anschlussprogramme wie Bundeswehr, Bundespolizei und so weiter. Heute wissen wir, die alle haben die Erwartungen nicht erfüllt. Sie erzeugen in erster Linie mehr Kosten und weniger Erfolge. Ja? Ein Beispiel. Ein zweites Beispiel. Bei allen Ländern, die eine erfolgreiche Entwicklung gemacht haben, können wir ein Phänomen beobachten, eins von vielen, aber das scheint mir notwendig oder eine notwendige Bedingung zu sein. Ein gemeinsamer Zusammenschluss mit positiver Überzeugung für ein Programm, eine Philosophie, eine Bewegung unter allen Beteiligten. Alle im Sport plus eben auch seitens des Staats. Das ist in Deutschland niemals gelungen. In allen den Reformbemühungen und so weiter. Ne? Die planwirtschaftlichen Elemente in unserem deutschen Sportfördersystem, Eliteschulen, Olympiastützpunkte, Bundeswehr, Bundespolizei sind Beispiele. Warum ist das planwirtschaftlich? Wenn ich Physiotherapie in Anspruch nehmen will, dann bekomme ich sie am Olympiastützpunkt umsonst. Ist die mir aber nicht gut genug und ich möchte sie woanders in Anspruch nehmen, muss ich sie aus eigener Tasche bezahlen. Dadurch wird der Wettbewerb zwischen den Olympiastützpunkten und anderen Anbietern verhindert. Dasselbe für Eliteschulen und Regelschulen, dasselbe für beispielsweise Bundeswehr gegenüber Universitäten. Ne? Und das führt dazu, dass viele von unseren vielversprechenden Jugendlichen am Ende des Jugendalters aufhören, aussteigen, weil sie sich angucken, so wie sehen jetzt meine nächsten 10 Jahre aus? Wie sehen die beiden Optionen aus? Das Sportsystem bedrängt mich, ja, damit du professionell trainieren kannst, musst du zur Bundeswehr oder zur Polizei, sonst geht das gar nicht. Ich möchte aber eigentlich gerne vielleicht Arzt, Lehrer oder Pastor werden. Ja. Und bei all diesen Bundeswehr- und Bundespolizei-Angeboten, das genauso übrigens wie die Eliteschule des Sports, das geht auf Kosten von Bildungsentscheidungen. Und dann sage ich mir als junger Athlet, ist es mir das wert? Ja, also auf meine Bildungsziele und vielleicht meine 40-jährigen Traumberuf zu verzichten, für eine vielleicht Chance von 1 zu 100 tatsächlich mal ein Olympiasieger zu werden.
Die ja auch dann relativ schnell dahin sein kann, wenn man sich dann unglücklich verletzt. Das gehört ja dann auch zum Leben eines Leistungssportlers, einer Leistungssportlerin mit dazu. Herr Hölzel, Sie haben es auch schon gesagt, es ist nicht der eine Faktor, sondern es sind verschiedene Faktoren und es ist im Grunde auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das zu verbessern. Jetzt haben wir so ein paar Punkte gehört. Und wir reden ja jetzt mal wieder darüber. Also wir haben bei uns in der Redaktion nachgeguckt. Wir haben ein ziemlich ähnliches Sportgespräch auch nach den Olympischen Spielen in Tokio geführt. Und wenn wir noch weiter ins Archiv gegangen wären, hätten wir wahrscheinlich auch das rund um die Leistungssportreform 2016, 17, 15 auch solche Gespräche gefunden. Warum tut sich der Sport so schwer, das zu reformieren?
Ja, weil wir, glaube ich, nicht mutig genug sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen ich unterstreiche das alles, was Herr Glich gesagt hat. Ich möchte es nur ergänzen, wir brauchen eine sportartspezifische und disziplinspezifische Auswertung und Betrachtung, was ist erforderlich. Grundsätzlich, wenn ich bei der dualen Karriere ansetze, als ein wesentlicher Faktor, damit die Kinder, Jugendlichen, die jungen Erwachsenen optimal trainieren können, dann sind natürlich Einrichtungen wie Eliteschulen des Sports oder die Absicherung über die Bundespolizei oder die Bundeswehr, über die Landespolizeien hervorragende Instrumente, aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir für diejenigen, für die das nicht das Richtige ist, weitere Lösungen brauchen. Und da kann vielleicht auch die Deutsche Sporthilfe eine gute zukünftige Alternative darstellen. Die Anzahl der Trainer ist ein wichtiger Faktor, aber nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität der Trainer, die Anzahl der Sportstätten und der Stützpunkte. Wir haben hier sehr eingefrorenes System und deshalb verkleinern wir unser Land, bildlich gesprochen. Die Karte, auf der man meinen sportbezogenen Turnsport betreiben kann, die ist nicht recht viel größer als die Niederlande, was den Leistungssport anbelangt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber es gibt eben sehr viele weiße Flecken und deshalb sage ich, bei uns sind die Athletinnen und Athleten im Bundeskaderalter sehr, sehr jung. Und da brauchen wir starke Stützpunkte, optimale Bedingungen in den Regionen. Da funktioniert die Zentralisierung, die gut und richtig ist, allerdings erst in einem Alter, wenn die Athleten Abitur haben, mittlere Reife haben, eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, aber nicht mit 12, 13 Jahren. Da verlieren wir sehr, sehr viele Athleten. Und die Zusammenarbeit, die Idee, wie ist die Schnittstelle, die Vernetzung zwischen der Arbeit in den Ländern und auf Bundesebene, von der Talentbindung über Entwicklung bis zur Herausbildung zu Spitzenathleten. Da gibt es großen Handlungsbedarf. Das ist von großem Egoismus auch gekennzeichnet. Da gibt es nicht.
Wer ist da egoistisch?
Ja gut, Länder, die für sich das Potenzial erkannt haben, ich habe hier einen guten Athleten, die möchten den natürlich bei sich behalten. Und das ist auch verständlich, überaus verständlich. Aber im Sinne des Großen und Ganzen brauchen wir nochmal starke Stützpunkte in den Regionen und auch beim bestimmten Alter dann auch die Bereitschaft und die Möglichkeit, die Athleten zusammenzufassen, um die bestmögliche Förderung eben zu generieren. Natürlich brauchen wir auch mehr Geld im System. Es fließt sehr viel Geld.
Ist das so? Weil also der Deutsche Turnerbund wurde 2013 mit 2 Millionen Euro gefördert und jetzt sind es 3 Millionen. Wo geht denn das Geld hin?
Ja, wo geht das Geld hin? Was glauben Sie, wie die Preisentwicklung ist bei den Personalkosten? Bei, wenn wir zu einem Weltcup fahren, wenn wir mit 25 Athleten beispielsweise, mit Trainern, mit medizinischer Abteilung zu einem Weltcup fahren, wie die Flugpreise gestiegen sind, wie die Hotelkosten gestiegen sind. Wir können nicht alle Weltcups beispielsweise besuchen, aber gerade das ist für die Top-Athleten natürlich erforderlich.
Da darf ich die Frage von eben nochmal aufgreifen? Also Potenziale und Analysen. 30 Jahre lang kontinuierlicher Abstieg, was die Medaillenerfolge anbetrifft. Ununterbrochene Reform. Es gibt nicht eine Reform, sondern seit 30 Jahren ist der deutsche Sport eigentlich ununterbrochen in irgendeiner Reform. Die letzte ist noch nicht richtig in Angriff genommen. Da kommt schon die nächste Reform. Bei all dem ist zu keinem Zeitpunkt mal eine wirkliche, ernste, ergebnisoffene Ursachenanalyse präsentiert worden. Im Wesentlichen denkt man über Veränderungen nach, aber innerhalb bestehender Strukturen. Ja, es ist immer noch BMI und DOSB und die Spitzenverbände und die Olympiastützpunkte und die Landesfachverbände mit den Landessportbünden und Stützpunktsystem und Eliteschulen des Sports und Bundeswehr. Das ist sozusagen von jeher gesetzt. Tatsächlich ergebnisoffene Analysen sind mir nicht bekannt, sind bisher nicht präsentiert worden im Laufe von 30 Jahren. Und ich mache es mal am Beispiel, was ich meine mit ergebnisoffen. Ungefähr 70 Millionen Euro gehen in die Förderung der Bundeswehr-Sportsoldaten. Viele von denen würden aber eigentlich gerne eine Ausbildung machen oder vor allem studieren. Das ist viel schwieriger, wenn ich bei der Bundeswehr bin, wenn dann nur ein Distanzstudium. Ne? Und wenn ich aber das Geld, was ein Soldat bei der Bundeswehr bekommt, also sein Sold, stattdessen einer Universität anbieten würde, die würden das mit Kusshand erstens machen, die geben ihm ein Sportstipendium und machen ein individualisiertes Studium. Die Universitäten sind sehr bereitwillig und sind auch super gut darin, flexibilisiert und individualisiert Lehre und Prüfungen anzubieten. Dasselbe gilt für Regelschulen. Wir haben das mal für den DLV untersucht. Ne? Also auch die Kaderathleten, also die nicht an einer Elite-Schule, Deutscher Leichtathletikverband, genau. Diejenigen, also ein Drittel der Nationalkaderathleten kommen aus einer Elite-Schule des Sports, 2 Drittel aus Regelschulen. Jetzt ist es aber nicht so, dass, wenn es um schulische Förderleistungen geht, Hausaufgabenhilfe, Stützunterricht, Nachführunterricht, Freistellung für Wettkämpfe und Trainingslager, Verschiebung von Klausuren, dass das nur an Elite-Schulen des Sports und an Regelschulen nicht stattfindet, sondern an Regelschulen auch ungefähr zu einem Drittel. Wenn jetzt das viele Geld, was in die Elite-Schulen des Sports geht, das sind ja über 100 Millionen bundesweit, nur in die Sportförderung dieser Einrichtungen, ja, zum Teil mindestens Athleten angeboten würde, damit sie das ihrer Schule anbieten können, dann würde das noch mal viel umfangreicher passieren, dass die Athleten eben länger zu Hause bleiben können, in ihrem Heimatort, ihrem Heimatverein, mit ihrem Jugendtrainer und trotzdem von der Schule Ähnliches entgegenkommen bekommen könnten. Ja. Jetzt ist mir natürlich klar, dass nach derzeitigen Strukturen Mittel aus dem Bundesverteidigungsministerium schwerlich in die Landeszuständigkeit der Universitäten zu verschieben ist. Aber genau darum geht es ja, wenn wir sagen, vielleicht nicht nur innerhalb der bestehenden Strukturen diskutieren, wie es bisher über Jahrzehnte passiert ist, sondern tatsächlich mal erstens überhaupt eine Ursachenanalyse vorlegen und zweitens Ergebnisse.
Aber es sind sich ja eigentlich, also man sieht das ja auch an den Diskussionen, es sind sich ja eigentlich alle einig, dass das jetzige System nicht gut ist. Und jeder hat da seine eigenen Anpackpunkte und wir haben auch schon rausgehört, wahrscheinlich stimmen die wahrscheinlich alle auch im gewissen Sinne, weil es so viele Faktoren sind. Und trotzdem kommt es ja nicht voran.
Ja, weil über 30 Jahre lang ist doch die Reaktion immer gewesen, wir sind unzufrieden, wir glauben, unser System ist nicht schlecht, obwohl uns fast alles gelungen ist, was wir uns vorgenommen haben übrigens. Und die Entscheidung, wie wir besser werden müssen, ist immer gewesen, denselben Weg, den wir eingeschlagen haben, noch weiter zu perfektionieren. Die Frage, ob das überhaupt der richtige Weg ist, ist ja nie wirklich gestellt worden. Man muss sich auch fragen, kann das Sportsystem das überhaupt innerhalb sich seiner selbst? Ja, ich meine, das sind ja nun dieselben, die es in diese Richtung entwickelt haben. Und die sollen jetzt diejenigen sein, die also ergebnisoffen und immer tiefer schürfend gucken, was haben wir falsch gemacht?
Das ist eine schöne Frage für Herrn Hölzel. Ist der Sport, die jetzigen Führungsstrukturen im Sport, sind sie fähig, das selber aufzuarbeiten? Oder wer muss dann im Zweifel kommen und dann tatsächlich mal die Strukturen aufbrechen oder entfrieren, wie Sie es vorhin gesagt haben?
Ich kann an der Stelle natürlich nur für mich sprechen, aber bei den Entscheidungen, die wir getroffen haben im Deutschen Turnerbund, schadet der Blick von außen nicht. Also wenn wir das internationale Deutsche Turnfest als Beispiel nehmen, dann lassen wir es auch extern evaluieren. Und von daher kann es nur ein Mehrwert sein, wenn externe Evaluation erfolgt. Ich bin da sehr offen. Ich glaube auch einigermaßen sicher zu wissen, was das Ergebnis sein wird. Eben auch aus vielen Jahren Erfahrung und vielen Beispielen, warum wir in jungen Jahren Top-Athleten verlieren. Und das ist genau das, was der Güllich auch anspricht. Warum kommen so viele in der Spitze nicht an? Ja, und da muss man, glaube ich, ansetzen. Wir haben im Turnsport ein sehr hohes Trainingspensum in sehr frühen Jahren. Da muss man gute Bedingungen schaffen. Aber es muss nicht die 14-jährige Top weltweit sein, sondern sie muss im Erwachsenenalter gesund ankommen und perfekt ausgebildet ankommen. Das muss das Ziel sein. Und da muss man auch viel Geduld mitbringen, muss man auch langsam entwickeln. Und das setzt natürlich ein gutes Zusammenspiel von ganz unterschiedlichsten Stakeholdern voraus. Dazu gehören Spitzentrainer, da gehört die medizinische Abteilung, da gehört das Leistungssportpersonal im Übrigen dazu. Ich glaube schon, dass wir, das zeigt auch das Beispiel der Dascha und auch der Margarita jetzt in der rhythmischen Sportgymnastik, die ihr Handwerkszeug beide in Deutschland gelernt haben. Das zeigt, dass wir schon über die grundsätzlichen Möglichkeiten verfügen. Aber ich predige seit vielen Jahren, dass wir sehr, sehr viele Athleten verlieren, weil sie in einige wenige Bundesstützpunkte wechseln müssen. Und die Athleten, ja, Kinder, Jugendlichen mit ihren Eltern dazu vielfach nicht bereit sind, auch verständlicherweise nicht bereit sind, weil nicht sicher ist, ob sie dann erfolgreich sind. Und dann in Sportarten, die man die Frage stellen muss, kann ich damit meinen Lebensunterhalt später beschreiten.
Das heißt, ich höre da generell raus, in der Jugend sollten die Kinder möglichst lange dann auch im gewohnten Umfeld bleiben. Und wenn es dann wirklich, wie das bei anderen Menschen ist, auch so mit 17, 18, wenn es dann um sozusagen darum geht, welchen Beruf ergreife ich denn, dann ergreife ich den Beruf Athlet.
Ja, aber es wird nicht funktionieren zu sagen, die Ausbildung findet im Verein statt, im Leistungssport, sondern ich pflege immer den Begriff zu verwenden, wir brauchen Stützpunkte in den Regionen, um das klar abzugrenzen von Bundesstützpunkten. Man kann die Bundesstützpunkte weiterentwickeln, also wieder die Bundesnachwuchsstützpunkte einführen. Aber ich sage, wenn wir einen guten Athlet in Kiel haben, der muss sehr weit weggehen. Ja? Also der muss nach Berlin gehen, wo der nächste Ort ist, oder vielleicht nach Hannover. Wenn ich jemanden in München habe, der muss nach Chemnitz gehen oder nach Stuttgart gehen. Und dazu sind halt viele nicht bereit. Und sage ich, wir brauchen nicht in allen Bundesländern, aber so, dass wir auch menschenwürdigen Sport anbieten können, dass Kinder und Jugendliche dann ja nach ein paar Wochen auch wieder mal zu Hause aufschlagen können.
Welche Akteure müssen sich denn dafür bewegen? Sind das dann die Länder, der Bund und die Sportverbände, die da gemeinsam eigentlich sich mal an einen Tisch setzen müssten und sagen müssen, okay, wie bauen wir ein Sportsystem vielleicht sogar nochmal komplett neu auf?
Es findet, man muss das Feinkonzept lesen und Beschlusslage, sage ich mal, oder Referentenentwurf zum Sportfördergesetz durchlesen. Da ist davon nicht die Rede und im Feinkonzept, also es wird festgehalten an der begrenzten Anzahl an Bundesstützpunkten. Das mag für viele Sportarten diese absolute Zentralisierung auch richtig sein. Darum sage ich, man muss sportartspezifisch, disziplinspezifisch das sich betrachten und kann nicht alles über einen Kamm scheren. Aber bei Sportarten mit sehr jungen Athleten, das sind ja nicht nur die Turner, ja, kann man andere Sportarten auch mit ins Feld führen, dann ist diese Regelung bei uns einfach absolut kontraproduktiv.
Also es war ja auch zu erkennen, wenn ich da reingrätschen darf, die neue Spitzensportreform wurde verkündet und 6 Wochen später wurde das Grundsatzpapier von BMI und DOSB präsentiert. Ab dem Moment war klar, es wird keine gründliche Analyse geben. Ja, und es wird wieder die Fortführung dessen, was man die ganze Zeit schon betrieben hat, mit noch weiteren Verfeinerungen sein und eben keine ergebnisoffen. Ich will nochmal, Herr Hölzel, was Sie sagen, ich kann das total verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht um eine gesunde Ausbalancierung zwischen kollektiven zentralisierten Strukturen und individualisierten dezentralen Strukturen gehen kann. Also Modell Hambüchen, der ja nun in Wetzlar zum Spitzenturner geworden ist und eben nicht am Bundesstützpunkt. Ne? Er hat auch am Bundesstützpunkt, aber eben nicht nur. Timo Boll, Tischtennis, höchst im Odenwald. Ne? Magdalena Neuner, die im Bayerischen Wald geblieben ist und so weiter. Also diese Beispiele gibt es auch und auch in Sportarten, wo relativ früh schon relativ viel trainiert wird. Und deshalb, ich glaube, wir verlieren viele, durch die Konzentrationsbemühungen verlieren wir viele vielversprechende Athleten. Und da müsste es darum gehen, eine gute Ausbalancierung zu finden zwischen zentralisierten kollektiven Strukturen und individualisierten dezentralen Modellen, für das aber entsprechend natürlich auch Geld bereitgestellt werden muss. Und wenn ich einen Punkt nochmal aufgreifen darf, also wenn wir schon dabei sind, mal den Blick so über den Horizont streifen zu lassen. Bund und Länder. Der Föderalismus wird ja von vielen immer als Hemmnis für ein nationales Konzept der Leistungssportförderung angesehen. Auf der anderen Seite kann das auch eine große Chance sein. Also die Länder geben ja mehr Geld in den Sport, als es der Bund tut. Ja, die Länder sind aber, denen ist aber die Zuständigkeit nur für die Nachwuchsförderung zugewiesen, die unglaublich ineffizient ist in den Strukturen der Landesfachverbände, also Landeskader. Ne? Gleichzeitig möchten die Länder eigentlich gerne am Spitzensport auch teilhaben, möchten auch gerne den Spitzensport fördern, aber das Geld fehlt uns im Spitzensport, weil sie nicht dürfen, weil sie für Nachwuchsförderung zuständig ist. Also wie kann man die vielen Gelder des Bundes und der Länder zusammenbringen? Darum müsste es doch gehen, und zwar für den Spitzensport. Ja, so, es gibt verschiedene Denkmodelle. Ein Modell könnte sowas sein wie eine Stiftung Deutscher Spitzensport. In die zahlt der Bund ein, in die zahlen die Länder ein, so viel wie jeder eben kann und möchte. Aber auch die Wirtschaft hat die Möglichkeit, dort einzuzahlen. Und dann wird nach transparenten Kriterien dieses Geld verteilt, wird alle 4 Jahre evaluiert und so weiter.
Und das Geld würde dann sowohl an Nachwuchssportlerinnen und Sportler gehen und deren Trainer, als auch dann an die Teilnehmerinnen von Olympischen Spielen zum Beispiel?
Ja.
Es gibt ja eine kleine Form von so einer Stiftung oder jetzt die Sportagentur, wo es ja jetzt gerade auch Diskussionen gibt rund um das Fördergesetz. Da soll es eben eine Sportagentur geben, wo im Zweifelsfall die Vertreter des Bundes die Stimmenmehrheit haben, weil der Bund eben dann auch das Geld stellt. Und diese Agentur soll eben dann das Geld verteilen. Der DOSB sieht genau das kritisch, dass der Bund im Zweifelsfall die Stimmenmehrheit haben soll. Das heißt, es gibt da jetzt einen Machtkampf darum, wie diese Sportagentur aussehen soll. Das heißt, Herr Güllich, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das aber eigentlich ein zu kleiner Schritt. Da müsste einfach noch größer gedacht werden, wenn man wirklich das System mal auf den Kopf stellen möchte.
Also der Schritt ist rechtlich korrekt. Ja, der DOSB ist ja immer dauerhaft in einem Interessenskonflikt gewesen, dass er auf der einen Seite ein neutraler Gutachter gegenüber für den Bund sein soll mit seiner fachlichen, sportfachlichen Expertise. Auf der anderen Seite ist er gleichzeitig Lobbyist für seine Mitglieder. Ja, also das, was er neutral und unabhängig beurteilen soll, sind gleichzeitig seine Mitglieder, von denen er letztendlich auch gewählt und bezahlt wird. So, den Interessenkonflikt, den musste man natürlich auflösen. Ob das jetzt eine gelungene Lösung ist, wird sich zeigen. Ne? Aber vor allem, das ist wichtig, das musste gemacht werden, aber das ändert ja nicht unsere Sportförderstrukturen. Ja, das ist ja, hier geht's ja nur darum, wo, durch wen, nach welchen Kriterien, werden die Bundesmittel verteilt. Ja, und jetzt haben wir ja vorhin schon festgestellt, also alle 4 Jahre oder spätestens alle 8 Jahre ist verfeinert worden, anhand welcher Kriterien die Gelder an die Spitzenfachverbände verteilt werden sollen. Gleichzeitig haben sich die Mittel verdoppelt, aber das hat nichts an dem Abwärtstrend der Erfolge geändert. Deshalb wird auch jetzt das neue Sportgesetz oder mindestens diese neue Agentur nichts an den Förderstrukturen ändern.
Herr Hölzel, wir haben gerade einen Vorschlag gehört von Herrn Güllich, wie ein großer Wurf aussehen könnte. Also nicht diese Sportagentur, die jetzt gerade diskutiert wird, sondern eben eine Stiftung, wo alle einzahlen möchten und sollten, die gerade sowieso schon in den Sport investieren, aber wo es dann eben zentral einmal gesteuert wird. Wäre das etwas, womit Sie sich anfreunden könnten?
Ich kann mich grundsätzlich mit allem anfreunden, dass die Spitzenverbände und die Landessportfachverbände in die Lage versetzt, ihren Sport professionell zu betreiben. Allerdings, zunächst mal haben wir eben jetzt den aktualisierten oder neuen Referentenentwurf, der ist diese Woche, wenn ich es richtig sehe, verschickt worden, zur Sportförderung. Und da gibt es eben diesen Vorschlag der Agentur. Und ich glaube, mit dem muss man jetzt zunächst einmal leben. Wenn ich das jetzt in der Kürze der Zeit richtig einschätzen kann, ist vieles von dem, was man seitens DOSBs und dieser drei Verbände Säulen, also auch der Spitzenverbände, kritisiert hat, inzwischen dort aufgegriffen worden. Aber ich kann es zu wenig beurteilen, ob zwei Punkte, die mir besonders wichtig sind, dann gelingen, durch die Agentur zu lösen. Ja, und die nicht nur mir wichtig sind, sondern ich glaube, da spreche ich im Namen aller Spitzenverbände. Es ist das Stichwort Bürokratieerleichterung und Flexibilisierung. Und da möchte ich nur ein Beispiel sagen. Also wir haben unwahrscheinlich viel bürokratischen Aufwand, um die einzelnen Fördermaßnahmen abzuwickeln. Und beispielsweise, wenn uns durch eine Lehrgangsmaßnahme Geld übrig bleibt, dann können wir dieses Geld nicht einsetzen für einen anderen Bereich. Und da hoffe ich doch, dass man da zu einer Lösung kommt, dass man da flexibler wird. Wir müssen ja dann Rechenschaft ablegen, aber dass wir uns einfach da mehr Handlungsfreiheit einräumt. Das wäre mein großer Wunsch, das erwarte ich mir eigentlich dann von dieser Agentur, eine Verschlankung des bürokratischen Aufwandes bei der Mittelausgabe und bei der Mittelverwendung und Abrechnung. Und mehr Flexibilisierung auch über das Kalenderjahr hinaus zur Planungssicherheit geben. Das sind die zwei großen Dinge, die ich hier erwarte. Ansonsten bin ich, wie gesagt, offen, auch neue Wege zu gehen.
Also Stichwort Budgetierung, ne? Im Moment ist es so, dass, so wie Herr Hölzer es eben sagt, jede Maßnahme wird von Seiten des Bundesverwaltungsamts als ein eigenes Projekt gesehen. Wenn ich also als ein Verband wie Rudern, Schwimmen, Leichtathletik, das sprechen wir von über 150 Einzelprojekten. Jedes muss einzeln beantragt werden, jedes muss einzeln abgerechnet werden. Dann kommt noch Potters dazu. Also ich weiß verlässlich vom Deutschen Leichtathletikverband, nur die Daten für Potters zu liefern, die Personalkosten hatten einen größeren Umfang als später die Änderung oder die Effekte, die es dann auf die Förderung hatte. Also als Verband wäre ich besser gefahren. Ich hätte gesagt, nee, wir lassen unsere Förderung wie sie ist und verzichten auf Potters. Da hätte ich Gewinn gemacht. Ja, also das zeigt, was für unglaubliche Personalkosten da erzeugt werden. Und die Lösung wäre Budgetierung. Also jeder Verband bekommt sein Geld für einen Olympiazyklus, ist in der Verwendung frei, auch jahresübergreifend, darf auch flexibilisieren. Ich habe doch eine günstigere Unterkunft bekommen oder der Flug war doch teurer. Jetzt muss ich nicht hunderte von Anträgen stellen, darf ich den Flug trotzdem nehmen und hinterher begründen und so weiter, sondern ich bin flexibel. Ich muss auch im Leistungssport oft flexibel reagieren. Es passieren immer mal unvorhergesehene Dinge, Verletzung oder die Sportstätte war doch nicht nutzbar am Trainingslager und so weiter. Ne? Oder es war Wasser im so. Und nach 4 Jahren wird abgerechnet, der Spitzenverband legt Rechenschaft ab und wird anhand dessen evaluiert. Und das hat dann Auswirkungen auf die folgende Förderung. Ne? Ein zweiter wichtiger Punkt, glaube ich, wäre, und da würde mich auch interessieren, Herr Hölzel, wie Sie sehen, Voucher. Also nochmal, vorhin habe ich ja schon gesagt, planwirtschaftliche Elemente in unserem Sportfördersystem, Beispiel Olympiastützpunkt. Nehme ich die Physio oder die Psychologie am Olympiastützpunkt wahr oder die Biomechanik, kriege ich es umsonst, will ich es woanders wahrnehmen, wo ich glaube, dass es vielleicht besser ist, muss ich es aus eigener Tasche bezahlen, ich habe aber kein Geld. Würden wir stattdessen, sei es Athleten oder sei es Verbänden, oder es kann ja auch zweigleisig gemacht werden, sowas wie Fördervoucher zur Verfügung stellen, also jeder hat ein Budget, was er ausgeben kann für Fördermaßnahmen, kann aber selbst auswählen, ob er es bei der niedergelassenen Physiopraxis, die er für am besten hält, wahrnehmen möchte, oder im Olympiastützpunkt. Ja. Dadurch haben wir besseren Wettbewerb zwischen den Anbietern, haben weniger planwirtschaftliche Elemente, ich habe mehr Flexibilität für den Athleten und für den Verband und so weiter.
Herr Hölzel, was halten Sie von der Idee?
Ja, in diese Richtung ging ja auch in den vergangenen Jahren die Entscheidung im Freistaat Bayern. Die Gelder für diese Leistungen erhalten die Sportfachverbände und können dann entscheiden, wo sie Dienstleistungen einkaufen, wo sie ihre Athleten für die Physiotherapie hinschicken. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich der Olympiastützpunkt selbst, der hat dann Probleme, was die Planungssicherheit anbelangt. Er sagt, ich muss hier 4, 5 Physiotherapeuten vorhalten und ich weiß nicht, ob dann die Verbände tatsächlich kommen und diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie haben natürlich recht, Herr Güllich. Der Wettbewerb wird damit gefördert. Ja, das hat immer so seine zwei Seiten. Also ich bin natürlich stark dafür, dass man unterm Strich die beste Lösung für die Athleten findet. Machen wir jetzt nicht ganz festlegen, was das der richtige Weg ist, aber das muss man diskutieren.
Aber die Lösung ist ja nicht, Leistungen vorzuhalten, die entweder mittelmäßig sind oder die gar nicht gebraucht werden. Ne? Und die Gefahr laufen wir, beziehungsweise das wissen wir ja, also wir haben ja vor 10 Jahren ungefähr, wurden im DOSB ja die Olympiastützpunkte evaluiert und die Maßgabe war, Olympiastützpunkte dürfen Nachwuchsathleten betreuen, wenn sie freie Kapazitäten haben.
So ist es.
Ergebnis 70% der betreuten Athleten waren Nachwuchsathleten. So, also da waren mächtige Kapazitäten ungenutzt, sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ne? Und privatwirtschaftliche Betriebe sind auch imstande, Planungen zu machen, weil die eben nach etwas Erfahrung auch wissen, wie denn die Nachfragelage sich darstellt und wie sie sich über die Zeit verändert.
Ja, also aber das, was Sie schildern, ist in etwa die momentane Situation im Freistaat Bayern.
Ich halte also
nicht für Voucher, aber dass ein Budget zur Verfügung gestellt wird den Sportfachverbänden und die selbst entscheiden können dann, wo sie hingehen.
Ich halte also.
Darf ich noch einen letzten Punkt in dem Zusammenhang aufgreifen?
Ein letzter.
Geld. Also es wird ja überall jetzt gesagt, dass es steckt zu wenig Geld im deutschen Sportsystem. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil das kann man über die Länder nicht vergleichen, weil bei uns ja ganz viel Geld über die Sportvereine in den Sport geht und da lässt sich nicht also chirurgisch sozusagen trennen, welches von diesem Vereinsgeld ist jetzt Leistungssport und was ist Freizeit- oder Breitensport. Ne? Das wissen wir nicht, aber eins ist klar, Geld für Trainer und Geld für Athleten. Das ist beides offensichtlich weniger im deutschen Sport, als es in konkurrierenden Sportnationen der Fall ist. Ne? Also ein College-Trainer 330.000 Euro pro Jahr, das gibt es bei uns im deutschen Sport nicht. Ja?
Und, also, wenn ich da reingrätschen darf, wir haben ja zusätzlich das Besserstellungsverbot,
ja. Ja, genau, das kommt ja noch dazu. Und also Restriktionen durch den Bund, wie viel ein Trainer überhaupt nur erhalten darf. Und da ist Schluss. Und egal, wie erfolgreich er ist, da geht nichts drüber hinaus. Eventuell über eine Prämienregelung, aber das ist natürlich dann für jeden wieder nicht planbar und unkalkulierbar. Ne? Jetzt geht es aber dabei nicht. Ich weiß, also Athleten Deutschland hat ja gefordert, eine bessere Versorgung und finanzielle Absicherung der Athleten. Das haben wir in der Bundeswehr, das haben wir in der Bundespolizei und Landespolizei. Und da wissen wir, ja, das ist für einige das richtige Modell, für viele ist es nicht so erfolgreich. Ich glaube, es muss eine gesunde Mischung sein, auf der einen Seite aus Absicherung, aber dann auch Anreize. Ja, also wenn unsere Athleten für eine Medaille 20.000 Euro Prämie bekommen, ja, da gehe ich doch lieber zu irgendeiner Castingshow und gewinne mit allenfalls mittelmäßigen Leistungen das Fünffache.
Das ist ja auch genau das, was Angelina Köhler jetzt gerade noch gesagt hat. Wer bei Dschungelcamp, hat sie glaube ich gesagt, mitmacht, kriegt 50.000 und für eine Goldmedaille gibt es in Deutschland 20.000, die auch noch versteuert werden müssen.
Ja, der eine ist der Weltbeste und der andere ist allenfalls Mittelmaß.
Wir halten also fest am Ende dieses Gesprächs, es gibt eine Menge Probleme in der deutschen Sportförderung. Es gibt aber durchaus auch einige Ideen, um diese Strukturprobleme anzugehen. Es ist wahrscheinlich tendenziell eher ein Umsetzungsproblem. Wir werden das weiter beobachten. Ich danke Arne Güllich, Sportwissenschaftler von der rheinland-pfälzischen TU Kaiserslautern und Alfons Hölzel, dem Präsidenten des Deutschen Turnerbundes, für diese Diskussion und die Einblicke in die Tiefen des deutschen Sportfördersystems. Mein Name ist Maximilian Rieger. Sie können das Gespräch auch in längerer Fassung in der Deutschlandfunk-App hören.